Schön angesagt, wir starten heute mit unserer neuen Serie über den Heiligen Geist. Gott ist gegenwärtig. Warum? Die regelmäßig bei uns sind, die wissen, dass wir eine Spurgruppe Gedanken machen. Und da, das ist noch nicht abgeschlossen, aber so einer der ersten, dass das Thema Heiliger Geist bei uns noch etwas Nachholbedarf hat. Also ich predige jetzt nicht einfach über den Heiligen Geist, weil der Pascal, der Chef, jetzt weg ist und ich einfach über das predige, was ich predigen will, sondern ich habe da wirklich den Auftrag von der Gemeindeleitung auf den Hinweis von dieser Spurgruppe her. Ich glaube, dass mit dem Nachholbedarf in Sachen Heiligen Geist, damit sind wir gar nicht so allein. Denn Gott, den Schöpfer, den sehen wir an der Schöpfung. Also ich denke, dass jedes Mal, wenn ich die Glarner Alpen sehe von meinem Balkon aus, dann denke ich einfach gerade an den Schöpfer. Oder Gott, den Sohn, wenn wir die Bibel lesen, so das Neue Testament, all die Geschichten von Jesus, da lernen wir ihn kennen. Und da entsteht irgendwie so ganz natürlich auch eine Beziehung zu ihm. Aber wie ist das mit dem Heiligen Geist? Der ist doch irgendwie so wenig greifbar. Doch Jesus hat uns den Heiligen Geist versprochen, du hast das schon sehr schön vorgelesen in der Einleitung, und hat gesagt, ja, Jesus, wenn er weggeht, wird der Heilige Geist kommen. Und ich habe dann nochmals einen Vers da aus dem Johannesevangelium, dann aus dem Kapitel 16, und da sagt Jesus zu ihnen, also das ist der Titel der heutigen Predigt, und dann sagt Jesus zu ihnen, aber ich, Jesus, sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, also der Tröster, das ist, in deiner Übersetzung hat es Fürsprecher geheißen, ist eigentlich ein Synonym für den Heiligen Geist. Wenn ich nicht weggehe, sagt Jesus, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und somit können wir sagen, der Heilige Geist ist die Person der Dreieinigkeit, der Trinität, die jetzt besonders gegenwärtig ist. Du hast das sehr schön gesagt, der immer bei uns ist. Und deshalb habe ich mich auch für diesen Titel entschieden, oder? Gott ist gegenwärtig, das habe ich abgekupfert von dem bekannten Kirchenlied, Gott ist gegenwärtig. Ich glaube, gerade im Heiligen Geist erleben wir das, Gott ist gegenwärtig. Jetzt starten wir aber in diese Serie mit dem Hohelied der Liebe. Das ist so der Titel oder der Name, den man diesem Text aus 1. Korinther gegeben hat. Und ich glaube, das ist so, du hast schon gesagt, gell, wird oft an Hochzeiten wird darüber gepredigt, wird er zitiert. Und ich glaube, das ist einer von den Bibeltexten, die am meisten aus dem Zusammenhang herausgerissen werden. Denn der Zusammenhang von diesem Kapitel hat zutiefst mit unserem Serienthema mit dem Heiligen Geist zu tun. Kapitel 13, das steht nämlich zwischen dem Kapitel 12 und dem Kapitel 14. Das ist jetzt mal eine Neuigkeit. He? Seid ihr froh, dass ihr heute gekommen seid? Nein, natürlich wegen dem, was im Kapitel 12 drinsteht und dem, was im Kapitel 14 drinsteht. Und es gibt im Umgang mit dem Heiligen Geist gibt es so zwei Pole. Der eine Pol, der beruft sich vor allem auf Kapitel 12, und der andere Pol, der, also das hat nicht mit den Polen zu tun, gell, mit den Menschen aus Polen, sondern wie der Südpol und der Nordpol, gell, also so, dass ihr mich richtig versteht. Der eine Pol, der beruft sich auf Kapitel 12, der andere auf Kapitel 14. Und das kann man in der Kirchengeschichte nachverfolgen, aber wir müssen gar nicht so weit zurückgehen. Auch heute in unseren Gemeinden begegnen wir immer wieder diesen zwei Polen in unterschiedlicher Ausprägung. Ich vermute deshalb, dass auch bei uns diese Pole vorhanden sind. Und so der eine, eben das so der Pol, der sich auf das Kapitel 12 beruht, oder da haben im Kapitel 12, da werden alle die geistlichen Gaben aufgezählt. Die heißen auf Griechisch Charismata. Von daher spricht man auch von charismatischen Gemeinden oder charismatischen Christen. Und die haben die da entdeckt. Die haben die da entdeckt, oder, diese Gaben im Kapitel 12, und die haben dann gefragt, ja, was hat das mit dem auf sich? Die haben dann so zaghaft angefangen, damit Erfahrungen zu machen, und das hat ihren Glauben belebt, das hat sie begeistert, und das hat so wie einen neuen Schub in ihren Glauben gegeben. Und weil sie das so begeistert hat, haben sie sich natürlich gewünscht, dass andere Christen diese Erfahrungen auch machen können. Deshalb haben sie es anderen weiter erzählt, angesteckt, und so ist das weitergegangen. Dann, gell, bei uns Menschen kann das so schnell passieren, dass wir einen Schritt zu weit gehen, oder? Die einen haben sich dann angefangen, etwas darauf einzubilden, dass sie da eine besondere geistliche Gabe haben, und sie sind überheblich geworden. Wenn wir in der Kirchengeschichte und auch in der aktuellen Geschichte von Kirchen schauen, dann müssen wir auch sagen, es gibt auch eine traurige Anzahl von Geschichten von Machtmissbrauch. Es gab dann diese Theorie, da haben Leute gesagt, ja, weil wir den Heiligen Geist in uns haben, deshalb sündigen wir nicht mehr. Wir müssen deshalb beim Unser Vater dieses Vergib uns unsere Sünden, müssen wir gar nicht mehr beten. Oder es hat Leute gegeben, die gesagt haben, ja, jetzt haben wir den Heiligen Geist, das ist das Wort Gottes in unser Herz geschrieben, wir brauchen gar nicht mehr Bibel zu lesen. Also ihr merkt, da gibt's dann wirklich extreme Ausprägungen, und es gibt dann natürlich auch Leute, die sagen, ja, es ist eigentlich nur wirklich Christ, wer das mit dem Heiligen Geist so versteht und so sichtbar auch auslebt wie wir, und die anderen sind vermutlich gar nicht wirklich Christen. Also ihr seht, das ist so der Pol, oder, der sich dann da so entwickelt in die Extreme, und das gibt's einfach alles. Hä? Genau, denn der andere Pol, das ist der, der sich auf das Kapitel 14 beruft. Also die berufen sich auf Kapitel 12, weil da all die Geistesgaben aufgeführt sind, und im Kapitel 14 geht es um die Ordnung der Gemeinde. Und deshalb berufen sie sich da drauf und sagen, okay, die haben natürlich beobachtet, oder, was dann da alles so für Zeugs abgehen kann. Und wer schon mal in so einem besonderen charismatischen Gottesdienst war, der weiß, da kann es wirklich drunter und drüber gehen. Also das ist sehr lebendig. Ich beurteile das jetzt nicht. Ich sage es einfach so, wie ich es erlebe. Und die haben dann gesagt, okay, ja, aber es braucht ja schon Ordnung, oder? Da muss man schon auch vorsichtig damit umgehen, oder? Also da so, und da müssen wir Maßnahmen ergreifen, um diesem Chaos da Einhalt zu und auch diesen Missbräuchen Einhalt zu gebieten. Gell? Und das war verschiedentlich, war das unglaublich nötig auch in der Geschichte. Aber auch da kann man so übers Ziel hinausschießen, oder? Die haben dann irgendwann gesagt, ja, also wenn das so ist, dann ist das mit diesen Geistesgaben wahrscheinlich, das kann nicht von Gott sein. Und die haben dann gesagt, die haben dann auch so die Bibel so ausgelegt, eine Lehre entwickelt, wo diese Geistesgaben einfach keinen Platz mehr haben drin. Also so, ich habe vor ein paar Monaten habe ich eine E-Mail gekriegt, und die haben gesagt, und in dieser E-Mail ist gestanden, also eben das Charismatische, das ist alles falsch, weil es gibt gar nicht eine Dreieinigkeit, sondern nur eine Zweieinigkeit. Es gibt eigentlich nur den Vater und den Sohn. Den Heiligen Geist gibt es eigentlich gar nicht. Oder es gibt dann Auslegungen, die sagen, das Wirken des Heiligen Geistes hat in dem Moment aufgehört, als die Bibel fertig geschrieben war. Genau. Und auch da gibt es dann so einen Exklusivitätsanspruch von Leuten, die sagen, ja, okay, wir haben jetzt erkannt, was es biblisch ist, und das alles andere ist nicht biblisch, und auch da ist so, wir sind die wirklichen Christen und alle anderen vermutlich nicht. Also ich sage jetzt vermutlich, die sagen es manchmal recht überzeugt. Also ihr seht, wir haben hier diese beiden Pole. Und Und wenn man so ganz unvoreingenommen an dieses Thema herangeht, dann ist das gar nicht so einfach, oder? Beide Seiten reklamieren für sich, dass sie biblisch seien. Sie betonen andere Stellen, legen die anders aus, aber es geht immer von der Bibel her, wird das abgeleitet. Und gell, wir möchten ja auch biblisch sein und wir möchten geistlich sein. Und ich bin jetzt doch schon ein paar Jahre Christ und ein paar Jahre Pastor, und ich habe das immer wieder erlebt, es entwickelt sich auf beiden Seiten so eine Dynamik, ich sagte mittlerweile einen Frömmigkeitswettbewerb. Und ich gebe gerade von Anfang offen zu, ich bin extrem anfällig auf solche Frömmigkeitswettbewerbe. Oder ich möchte ein hingegebener Christ sein, und ich glaube, das ist auch gut so. Ich möchte biblisch sein, ich möchte mich an der Bibel orientieren. Und dann lassen mich Menschen spüren, dass das nicht ganz genügt. Die sagen dann, du bist nicht biblisch genug oder nicht geistlich genug. Nicht geistlich genug, wenn du nicht noch mehr Heilungen oder noch mehr so Wunder oder noch mehr solche Phänomene erlebst, dann bist du wahrscheinlich nicht geistlich genug. Das ist so das Gefühl. Und dann kommt man so in einen Druck rein, dass man eben so wie ein Wettbewerb, man ist nie genug und möchte doch genügen. Oder auf der anderen Seite, ja, du bist nicht biblisch genug. Das wird dann häufig daran aufgehängt, dass ich vielleicht die Fragen, die Sie ganz klar biblisch beantworten, nicht auf dieselbe Weise nach meinem Verständnis beantworten kann. Und dann heißt es schnell mal, du bist nicht biblisch genug. Und dann entsteht bei mir so ein Druck, ich möchte doch biblisch sein. Genau, ich möchte doch genügen. Und das ist so wie ein ungesunder Antreiber. Und ich beobachte das immer wieder, da kommt auch ganz schnell Scheinheiligkeit rein bei solchen Dynamiken. Weil man möchte ja genügen, aber man kann es vielleicht nicht, und dann tut man halt so, als würde man. Was bei beiden Seiten in diesen Extremen dann auf der Strecke bleibt, ist die Gnade. Dass wir vor Gott ja genügen, weil Jesus alles bezahlt hat am Kreuz für uns. Was häufig auf der Strecke bleibt, ist die Liebe, weil da so fast, also vor allem wenn je weiter nach außen es da geht, desto fanatischer wird es, und dann bleibt die Liebe auf der Strecke. Also das ist jetzt einfach mal so ein Überblick, oder was da so passieren kann, in diesen beiden Polen, Kapitel 12 und Kapitel 14. Jetzt, wenn wir uns in unserer Serie mit dem Heiligen Geist auseinandersetzen, da wollen wir keinen Frömmigkeitswettbewerb fördern. Es geht nicht darum, dass wir jetzt da, weiß auch nicht was, so einen großen Druck aufbauen, was man jetzt da alles tun sollte. Es geht auch nicht darum, unsere Gemeinde 180 Grad umzugestalten und umzubauen. Wir dürfen weiterhin Viva Kirche Pfäffikon sein und bleiben. Aber wir wollen das in einer lernenden Grundhaltung sein. Lernend, das heißt, dass wir offen sind für das Neue, was es zu lernen gibt bei dem ganzen Thema. Und in diesem Sinne thematisieren wir den Heiligen Geist. Und wir fangen da, am nächsten Sonntag fängt Johannes Binder dann an. Wir fangen an mit dem Anfang der Bibel, wo es heißt, dass der Geist Gottes über den Chaosmächten schwebt. Wo es heißt, dass Gott seinen Geist in den Menschen einhaucht. Was bedeutet das alles? Und so arbeiten wir uns durch die Bibel. Und fragen, ja, was ist mit dem Heiligen Geist gemeint? Was ist er? Wer ist er? Und was hat das mit uns zu tun? Wenn Gott den Heiligen Geist an Pfingsten ausgegossen hat, dann deshalb, weil er durch diesen Geist in uns und mit uns und an uns etwas bewirken will. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessalonich ein ganz kurzer, aber wichtiger Satz. Er sagte, unterdrückt, man kann auch übersetzen mit dämpft, den Heiligen Geist nicht. Und da merken wir, es gibt so eine Art, wie eine Art Unterlassungssünde, oder? Dass, wenn er uns den Geist gibt, dass wir auch damit leben und rechnen sollen. So wie, der Chef gibt dir den Auftrag, einen riesigen Graben zu graben und stellt dir einen Bagger zur Verfügung, oder? mit dem du da graben kannst. Aber du sagst, ja, ich will nicht, dass ich da irgendwas kaputt mache und schaufel's mit der Schaufel. Da wird dich der Chef wahrscheinlich entlassen. Und ich glaube, so, er gibt uns den Heiligen Geist, damit wir mit dem Heiligen Geist leben. Und so, deshalb möchte ich dich herausfordern, dass du im Verlauf dieser Serie Schritte wagst. Und da kommt es mir nicht darauf an, ob das große oder kleine Schritte sind, sondern einfach, dass du Schritte wagst. Gell, wir werden manchmal so in Predigten oder in Vorträgen herausgefordert, unsere Komfortzone zu verlassen. Und das ist toll, wenn man so ein abenteuerlicher Typ ist. Aber wenn man eher so ängstlich ist, dann ist das häufig eine zu große Herausforderung. Ich habe dann in einem Buch von Deborah Sommer, die Autorin aus der Schweiz, die ich sehr schätze, die hat das dann mal ausgedrückt, man muss die Komfortzone nicht verlassen, aber man darf die Komfortzone etwas ausdehnen in eine Richtung. Egal, wo dass du in diesem Horizont stehst heute, da möchte ich dich herausfordern, dich einladen, dass du einfach mit einem gesunden Entdeckergeist dich an dieses Thema heranwagst. Lass dich vom Wort Gottes und vom Heiligen Geist verändern. Wir möchten im Verlauf dieser Serie dann auch Erfahrungsräume schaffen, und da braucht es manchmal etwas Mut, da etwas sich dem auszusetzen, sich darauf einzulassen. Aber es braucht es einfach, wenn man etwas Neues entdecken will, dann muss man manchmal einen mutigen Schritt wagen. Und für mich, ich muss es sagen, für mich ist es eine der Privilegien des christlichen Glaubens, dass man da nie ausgelernt hat, oder? Also da kann man Theologie studiert haben, schon Jahrzehnte Christ sein, und man entdeckt immer wieder Dinge, die man noch nicht weiß. Und ich habe immer wieder so Erlebnis, und da denke ich, wie konnte ich Christ sein, ohne das zu wissen? Oder das war so bahnbrechend. Und das sind so Erlebnisse, die meinen Glauben wieder neu beleben, mein Feuer wieder neu entfacht. Und deshalb hoffe ich, dass bei uns allen an einem oder mehreren Punkten so etwas geschieht. Also das mit einem gesunden Entdeckergeist und bitte ohne Frömmigkeitswettbewerbe. Jetzt bewegen wir uns da zwischen diesen zwei Polen, oder? Und wenn wir uns auch da in dieser Serie da entwickeln und Schritte gehen und Wege gehen, was bleiben wird, ist sehr wahrscheinlich, dass wir halt immer noch irgendwo da stehen. Unterschiedliche Menschen an unterschiedlichen Orten. Und ich bin mittlerweile überzeugt, es ist gut so. Es ist gut, so wenn wir verschiedene Ansichten haben, verschiedene Auffassungen. Ich glaube, es braucht diese Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Positionen, denn so entsteht im besten Sinne ein gutes Ringen um die Wahrheit. Aber damit das im guten Sinne geschieht und nicht irgendwie in einem Kleinkrieg endet, ich glaube, deshalb hat der Heilige Geist, der da Paulus inspiriert hat, als er den Korintherbrief geschrieben hat, sich entschieden, zwischen das Kapitel 12 und das Kapitel 14 das Kapitel 13 zu stellen. Nämlich das Hohelied der Liebe. Die Christen in Korinth, das war ein heterogener Haufen, oder? Die haben wirklich sehr unterschiedliche Meinungen gehabt, hatten Parteien. Und im ganzen Brief ringt Paulus um die Liebe, um das gute Miteinander. Und ich glaube, deshalb ist dieses Kapitel 13 auch für uns so wichtig, eine gute Leitlinie für unser Miteinander. Gerade wenn wir, ein kontroverses Thema anpacken, wie das vom Heiligen Geist. Ich finde ja spannend, gell, dass der Text diese polarisierenden Ausprägungen, die ich im ersten Teil schon zitiert habe oder erwähnt habe, irgendwie mit aufnimmt. Es heißt da im Vers 1, oder? Sagt er, wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf die Zungenrede, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm und wie ein drohender Gong, dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Er nimmt ja dann auch auf, also er sagt damit, hey, und wenn du alle Sprachen kennst und die wunderschön und so auch noch singen, wenn du sozusagen der Sieger wärst im Frömmigkeitswettbewerb auf dieser Seite, aber du hättest die Liebe nicht, dann wär's für nichts. Oder dann Vers 2, wenn wir alle Erkenntnis hätten und den Glauben und auch die prophetische Rede und auch da in diesem, wenn wir also die Bibel so richtig gut verstehen und verkünden könnten und überall den Durchblick hätten und wirklich super da drauf wären, Sieger im Frömmigkeitswettbewerb auf der biblischen Seite, aber wir hätten die Liebe nicht, dann wäre alles für nichts. Und dann bringt er noch einen dritten Vers, und der passt jetzt nicht in unser Schema hinein, aber der Vollständigkeit halber, auch wenn du dich voll hingibst, all dein Geld den Armen gibst, wenn du dich selbst aufopferst und den Märtyrertod stirbst, aber die Liebe nicht hast, auch wenn du auch da Sieger bist im Frömmigkeitswettbewerb sozusagen, aber die Liebe nicht hast, dann ist alles nichts. Also das sind ja alles tolle Dinge, gell? Wenn wir uns da einfach so wachsen dürfen in diesen verschiedenen geistlichen Disziplinen. Aber er macht das so stark deutlich in diesem Kapitel, wenn die Liebe fehlt, dann haben wir am Ziel vorbeigeschossen. Und gell, das kann uns so schnell passieren, dass wir uns verrennen. Ich kenne das sehr gut. Die Begeisterung übermannt uns. Und dann geben wir Vollgas für irgendein Thema. Und dass wir dann übers Ziel hinaus schießen. Und es geht plötzlich nur noch um geistliche Höhenflüge. Aber die Liebe bleibt auf der Strecke. Oder wir haben Angst vor Missbrauch und Unordnung und deshalb schießen wir da übers Ziel hinaus. Es geht plötzlich nur noch ums Grenzen setzen und um definieren, was richtig ist und was falsch ist. Und die Liebe bleibt so schnell auf der Strecke. Doch, und das stellt unser Text so wunderschön klar, letztlich kommt es auf die Liebe drauf an. Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. Am Ende wird uns Jesus nicht fragen, welchen Rang wir eingenommen haben im Frömmigkeitswettbewerb, sondern am Ende wird uns Jesus fragen, hast du mich lieb? Deshalb ist es auch für uns so wichtig, in dieser ganzen Auseinandersetzung, natürlich in allen Auseinandersetzungen, aber auch gerade in der über den Heiligen Geist, dass die Liebe in unserem Leben und in unserem Verhalten auf dem Thron bleibt. Und gell, das wird besonders deutlich im Umgang mit Leuten, die eine andere Position vertreten, die anders denken. Und gerade da, in dieser Auseinandersetzung, da merken wir, da kostet es etwas. Oder? Wenn einer so seine Position darstellt und die ist für dich haarsträubend, oder? Du denkst, wie kann man nur so denken als Christ? Und dann heißt es da im Vers 4, dass wir geduldig und freundlich bleiben in der Liebe. Wenn jemand deine Position angreift und dir alles sagt, was falsch ist an deiner Position, dann Vers 5, sich nicht reizen lassen, nicht nachtragend sein. Oder wenn einer so eine quere Theologie hat nach deinem Verständnis. Vers 7, zuerst mal glauben, was der andere sagt. Zuerst mal zuhören, so mit dem Ansatz, der andere hat möglicherweise recht. Ihr merkt, das kostet was. Aber Liebe kostet etwas. Wir werden nachher das Abendmahl miteinander feiern. Da feiern wir, dass Jesus sich die Liebe etwas hat kosten lassen. Für mich ist in all dem, gibt's so, für mich so ein Codewort, das ich so in solchen Auseinandersetzungen habe. Und das ist aus dem Vers 9, das Stückwerk. Paulus sagt da, Erkenntnis ist nie umfassend. Außer natürlich die Erkenntnis Gottes. Aber unsere menschliche Erkenntnis, die ist nie umfassend. Das bleibt immer ein Stückwerk. Das bleibt immer nur so einzelne Puzzleteilchen, aber nie das ganze Puzzle. Und Erkenntnis ist deshalb auch immer anfechtbar. Dasselbe gilt für die Prophetie, oder? Auch die ist Stückwerk. Auch die ist, solange sie menschliche Prophetie ist, immer anfechtbar. Und gell, ich habe mir, wenn ich das da so auf den Zunge vergehen lasse, gell, wenn selbst der große Apostel Paulus bekennen muss, dass seine Erkenntnis, oder, und der Apostel Paulus, der hat fast das ganze Alte Testament auswendig gekannt, der war unglaublich fit. Wenn selbst er bekennen muss, dass seine Erkenntnis Stückwerk ist, wie viel mehr dann ich und meine Erkenntnis? Und mir hilft das, und deshalb ist für mich so ein Codewort geworden, wenn jemand etwas vertritt, das ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, sage ich nicht einfach, wie ich das früher gemacht habe, das ist falsch. Ich bin mal an einer Konferenz mit etwa 30.000 Leuten, da hat einer gepredigt, und heute schäme ich mich für das, aber ich hatte das Gefühl, das ist falsch, was der da sagt. Und dann bin ich nach vorne und habe gesagt, ich will mit dem reden, und dann habe ich dem gesagt, das sei falsch. Also heute schäme ich mich für das, gell? Ich würde sagen, in dieser Ausprägung könnte ich es heute immer noch nicht nachvollziehen, aber ich habe mittlerweile kapiert, dass er also schon einen Wahrheitsmoment zumindest hatte. Also wirklich Asche über mein Haupt. Gell? Und so, ich mache mir das immer wieder bewusst, wenn ich was nicht verstehe, sage ich einmal zuerst, okay, meine Erkenntnis ist Stückwerk und seine Erkenntnis ist vielleicht auch Stückwerk. Und wenn wir beide mit dieser Haltung dann miteinander ins Gespräch kommen und dann zusammen nach der Wahrheit suchen, ich glaube, dann kann etwas Heiliges entstehen. Also, es ist mir so wichtig, am Anfang von dieser Serie, am Anfang von der Auseinandersetzung über den Heiligen Geist, dass wir in der Liebe bleiben. Dass wir einander nicht verurteilen, egal wo jemand steht, da in diesem Horizont, gell? Wir verurteilen uns nicht, sondern dass wir in Liebe miteinander um die Wahrheit ringen. Im Zentrum ist der Heilige Geist, Liebe. Ich freue mich auf diese Serie über den Heiligen Geist. Ich freue mich auf alles, was wir lernen und entdecken. Und jetzt haben die eher älteren Menschen unter uns einen Vorteil, die in der Bibelwoche waren letztes Jahr. Denn seit der Bibelwoche, da haben wir das Thema vom Unser Vater. Und seit dieser Bibelwoche ist einfach mir etwas sehr wichtig geworden, nämlich dieses Gebet, dein Reich komme. Und genau das wünsche ich mir eigentlich für diese Zeit, in der wir uns mit dem Heiligen Geist auseinandersetzen, dass Gottes Reich kommt, dass Gottes Reich sichtbar wird. Wir wollen Gott mehr sehen. Dein Reich komme. Wir wollen Gott mehr sehen und mehr erleben. Dein Reich komme. Wir wollen mehr aus dem Geist handeln, tun und reden und weniger aus unserer eigenen Kraft. Dein Reich komme. Wir wollen, dass wer uns begegnet, weil der Heilige Geist in uns wohnt, dass der Gott begegnet. Dein Reich komme, dass Menschen, die es erleben, zuallererst Liebe erleben. Jetzt die schon oft Predigten von mir gehört haben, die wissen, dass ich am Ende einer Predigt jeweils bete. Heute beten wir gemeinsam. Und zwar so in Zweier-, Dreier-, Vierergruppen, so wo ihr gerade seid, streckt die Köpfe zusammen und betet einfach für das, was euch in Bezug auf den Heiligen Geist, in Bezug auf diese Serie, die vor uns ist, auf den Prozess, den wir hoffentlich als Gemeinde auch machen damit, was euch da wichtig ist. Bringt eure Erwartungen zu Jesus. Wonach sehnst du dich in Bezug auf den Heiligen Geist? Wir beten und ich schließe das Ganze dann ab mit einem Gebet.